Sprüche Kapitel 6 heute. Sprüche Kapitel 6. Sprüche Kapitel 6. Sprüche Kapitel 6. Im Bundesstaat New York in USA, da gibt es ein Gebiet von Bergen, das heißt die Adirondacks. Die höchsten von den Bergen sind nur so 1800 bis 1900 Meter hoch. Aber als ich Teenager war, war ich zweimal dort und ich habe mich fast in dieses Gebiet von Bergen verliebt. Ich hatte solche tolle Erfahrungen dort. Und einmal war ich zusammen mit einer Gruppe von Teenagers, war eine christliche Gruppe. Wir haben Bergwandern gemacht, war 15 Jahre alt. Und an einem Tag gab es 10 von uns Jungs, die es auf uns genommen haben, eine Kette von 5 Bergen zu wandern. Und als wir aus den ersten hochgekommen sind, da haben wir herumgeschaut, so ein Panorama. Es war so schön, atemraubend und wir können weiter sehen, alle 5 Bergspitzen, wo unsere Ziele waren. Und dann kam eine Wolke, hat uns umhüllt. Und ehe wir mit unser Mittagessen, unser Brot fertig waren, hat uns umhüllt und wir haben dann alles zusammengepackt und sind dann schnell weitergelaufen. Und ehe wir weit runtergekommen sind, hat es angefangen zu regnen. Und auf den ganzen Weg dann haben wir Bäume, Wälder, Steine, Felsen, solches gesehen. Nebel, Regen. Unterwegs abends zu, als wir oben waren, könnten wir etwas sehen für so eine Breite, gewissen Breite. Aber meistens auf dem Weg war es einfach Wälder und Regen und Felsen und Nebel. Und wir haben es trotzdem geschafft, auf allen 5 Bergspitzen zu kommen. Und zurück wieder zu unserer Lage zu kommen, ehe es Nacht war. Wir haben es geschafft, weil unterwegs gab es immer wieder Schilder, Markierungen. Und dann haben wir verstanden, in der Richtung, nicht in jene Richtung. So haben wir es auf den ganzen Weg geschafft, weil es immer wieder Markierungen gegeben hat, die uns den Weg geschildert haben. Gottes Weisheit, die wir in der Sprüche finden, ist wie Schilder und Markierungen für das Leben. Wenn du weißt nicht, in welche Richtung soll ich gehen, und es gibt jede Menge von Stimmen um dich herum, unterschiedlich, die dich zurufen, was sollst du dann machen? In welche Richtung sollst du gehen? Und deswegen gibt es die Sprüche, um dir im Voraus Erklärungen zu geben, wie ein Schild, wie eine Markierung. Nicht in jene Richtung, in diese Richtung. Da kommst du ans Ziel. Da bleibst du sicher. So funktioniert Gottes Weisheit. Der Vater hier in Sprüche Kapitel 6, wie wir das heute gehört haben, der Vater spricht zu seinem Sohn. Bewahre das Gebot deines Vaters. Verwirf nicht das Gesetz deiner Mutter. Und wie wir einmal gesagt haben, das Wort für Gesetz hier ist Tora. dass immer wieder und meistens für die fünf Bücher Mose gebraucht wird. Okay? Gottes Gesetz, das ist die Idee. Und diese Person, der spricht, der Vater und die Mutter, die selbst Gott richtig folgen, die haben Gottes Gesetz so beherzigt, das gehört so zu ihrem Leben, dass sie sagen können, höre auf mein Gesetz, Sohn. Höre, was ich sage. Meine Mutter hat für meinen zwei jüngeren Brüder jeweils einen Spruch so vorbereitet und in ihren Zimmer dort gestellt, damit sie das immer mal anschauen könnten. Und eine war, mein Sohn, gib mir dein Herz. Später im Leben, viel, viel später im Leben, habe ich mit einem Bruder gesprochen und er hat gesagt, weißt du, wenn du jung bist, da hast du deine Ideen und sie sind manchmal richtig verkehrt. Aber da kommst du zu einer Zeit, da es dir klar ist, was Mutti uns gesagt hat, das war die Wahrheit. Und in der Richtung sollst du gehen. Ich möchte nicht sagen, dass du warten musst bis später, okay? Du kannst, wenn du jung bist, das folgen und dabei bleiben, Leben lang. Folge mein Gesetz. Und es folgt dann hier in Sprüche Kapitel 6 eine faszinierende Diskussion ab Vers 22. Er hat gesagt, binde sie um deinem Herz, okay? Dass das ein Teil deines Lebens wird, an dir befestigt wird. Gottes Weisheit, wie wir Gottes Weisheit hier in der Sprüche finden. Und dann sagt er etwas, das ich so faszinierend finde. Bei deinem Gehen leite sie dich. Bei deinem Liegen behüte sie dich. Und wachst du auf, so redet sie dich an. Durch dein Leben, das ist, was gemeint hier ist. Tagsüber, durch dein Leben, kriegst du Anweisung von Gottes Weisheit. Kannst dich darauf verlassen. Hast du das gelernt? Du kriegst Anweisung. Und wenn du denkst, in welche Richtung, was soll ich tun hier? Dann, du hast es bereits gelernt. Ach ja, ich weiß. Und ich gehe in der Richtung. Was soll er meinen hier von Schlaf? Es gibt viele Menschen, die eigensinnig ihr Weg bahnen. Sie tun viele Sünde. Sie verletzen andere Menschen. Sie tun nicht das, was sie tun sollen. Und sie haben ihre Schwierigkeiten beim Schlaf. Denn sie machen Sorgen darüber, was wird morgen sein. Oder wenn ich wieder in diese Gegend bin, wie wird das sein? Und sie haben schlaflose Nächte. Der Mensch, der mit dem Herrn geht, der kann seinen Kopf auf sein Kissen hinlegen und denken, hab Dank, Herr, dass ich mein Leben mit dir führe. Du bist so gnädig. Und gut schlafen. Gut schlafen. Übrigens, Geschwister, ich sage nicht, dass wenn du keinen guten Schlaf gehabt hast, dass du gesündigt hast, okay, soll man nicht denken. Aber als eine Regel, wenn du die Weisheit Gottes folgst, wirst du gut schlafen können. Willst du nicht so viele Sorgen haben müssen. Und dann beim Aufwachen gibt sie dir Rat. Die Weisheit. Du weißt, was zu tun ist. Manchmal habe ich solche Bedenken über manchen Dingen. Und es ist nicht so einfach. Und vielleicht gibt es einige Leute, die meinen so. Und andere Leute, die meinen so. Und ich denke, ja, in welche Richtung soll ich? Und ich bete zu dem Herrn vorher abends. Intensiv. Und manchmal ist es so gewesen, ich bin aufgewacht und ich wusste sofort, was ich tun soll. Ich wusste sofort. Okay, Herr, hab Dank. Jetzt weiß ich, was dein Plan für mich ist. Jetzt weiß ich, was ich zu sagen habe heute, wenn auch ich ganz alleine. Kapitel 6 in der Sprüche hat mit Fallgruben zu tun. Wir haben 4 aufgelistet, so in den letzten 3 Wochen. Finanzielle Verstrichung, das kommt in Sprüche Kapitel 6, Verse 1 bis 5. Faulheit, Kapitel 6, Verse 6 bis 11. Streit verursachen, üble Nachrede, das ist in Verse 12 bis 19. Und da das immer länger wird, dann merkst du, okay, ist umso wichtiger. Und dann kommt Ehebruch, Verse 20 bis 35. Für die ersten 3 Fallgruben hat Salomo das Thema genannt und dann gleich besprochen. Für die 4, dieses jetzt, Ehebruch, da appelliert er. Er ermuntert seinen Sohn, auf Weisheit zu achten. Er gibt eine Einleitung, bevor er spezifisch das behandelt. Das sollen wir verstehen. Von all diesen 4 ist Ehebruch die ernsthafteste. Von all diesen 4. Und jetzt das 3. Mal in 6 Kapiteln. In Kapitel 2 haben wir das gefunden, ist ein Thema. In Kapitel 5 nochmals ist es ein Thema. Und jetzt in Kapitel 3, 16 Verse dazu gewidmet, noch ein Thema. Und wir werden das noch einmal in Kapitel 7 dann ein ganzes Kapitel finden. Und das soll es uns klar machen, Gott findet, das ist ein großes Problem und ich möchte meine Kinder davor warnen. Eigentlich möchte Gott allen Menschen davor warnen, nicht nur die Christen. Es ist eine ernsthafte Gefahr. Die Sprüche, die sprechen über Leben, wie es ist. Ich würde lieber allen warnen, wenn auch etliche spotten oder geärgert werden, als niemand warnen und danach schauen, wie alle stürzen. Manchmal schreiben die Apostel in einem Satz im Neuen Testament das, was ein ganzes Kapitel oder 2 oder 3 im Alten Testament fordert. In einem Satz im Neuen Testament finden wir das, was hier besprochen wird, distilliert. In 1. Petrus, Kapitel 2 und Vers 11, ich zitiere: Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, erhaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Man denkt, das ist nur eine körperliche Sache. Geliebte, da beschädigt ein Mensch auch seine Seele dadurch. Ihr liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. In Sprüche Kapitel 6, das Erste, das wir über dieses Problem, über diese Sünde finden, ist, dass das kurzfristig ist, kurzsichtig, beides. Kurzfristig, kurzsichtig. Mein Sohn, sagt er, begehre nicht in deinem Herzen ihre Schönheit. Warum spricht er zu einem Sohn, dass er auf den guten Weg bleibt und die Person, die boshaft ist, das ist eine Frau, die Ehebrecherin? Warum nicht auf beiden Seiten? Vielleicht kann ich auch so auf diese Weise erklären, in der damaligen Zeit, eine Frau, eine junge Dame, blieb zu Hause, bis sie geheiratet hatte. Es war nicht wie heute. Da gibt es mehr Freiheit für junge Damen, junge Männer. Damals blieb eine Frau zu Hause, bis sie geheiratet hatte. Aber dann gab es manche Frauen, die mit ihrer Ehe nicht so zufrieden waren und ihre Ehemänner auch nicht. Und sie haben woanders geschaut. Und so sprach er von der Situation, wie es damals war. Man kann es auch genauso zu jungen Damen sprechen. Sie sollen sich auch davor bewahren. Es gibt jede Menge von Statistiken über dieses Problem in der Gesellschaft. Man muss für etwas wirklich Wissenschaftliches schauen, um das Richtige zu bekommen, wenn es um Statistiken geht. Leute sprechen von das, was sie erlebt haben und die, die zu ihnen kommen, wie viel haben solche Probleme und so weiter. Eigentlich, wenn du es gut wissenschaftlich belegt bekommst, bleiben die Statistiken oder die sagen, 20 bis 25 von allen Ehen werden von Ehebruch betroffen. Das ist viel mehr, als es, sagen wir mal, vor 50 Jahren war. 20-25%. Bei Paaren, die ohne Trauschein leben, kommt das Problem zweifach bis dreifach häufiger vor. Aber das soll man erwarten eigentlich, weil solche Leute sprechen einander keine Treue. Wenn ein Mann sich begibt zu sexuellen Unmoral, dann denkt er überhaupt nicht an die Zukunft. Was haben wir gesagt? Es ist kurzfristig, kurzsichtig. Er denkt nicht an die Zukunft. Alles, was bei einer Ehebrecherin verlockend ist, hat mit der Gegenwart zu tun. Gerade jetzt ist sie attraktiv. Gerade jetzt ist sie verlockend. Das alles aber ist schnell vorübergehend. Denkst du wirklich, dass sie dich aufs Herzen hat? Und hier ist der erste Ratschlag. Schau nicht hin. Vers 25, begehre nicht in deinem Herzen ihre Schönheit. Sie ist ja schön, das wollen wir nicht verneinen. Begehre nicht ihre Schönheit, lass sie dich nicht mit ihren Wimpern fangen. Schau nicht hin. Wir sind, Geschwister, alle anfällig. In 1. Johannes Kapitel 2, und ich glaube es Vers 15, es spricht von den Lusten der Augen. Bevor einer Ehebruch treibt mit seinem Leib, treibt er das in seinem Herzen. Die Frau ist doch schön, sie gehört aber zu dir nicht. Deswegen ist sogar dein Verlangen Sünde. Wir leben in einer sexualisierten Gesellschaft. Pornografie, die vor 50 Jahren in eine Papiertüte von einem Geschäft weggetragen wurde, ist heute überall zu finden. Jede Sekunde schauen 28.000 Besucher Porno an. Ein Drittel von allen Porno-Zuschauer sind Frauen. Stellt euch vor, sind Frauen. Alle 40 Minuten wird ein neues Porno-Video gemacht. Und fast 70% von allen Ehescheidungen entstehen, weil jemand fremdgegangen ist, 70% durch Kontakt mit jemandem per Internet. In einem Studium, das ich gelesen habe, Pornografie-Zuschauer unter Pornografie-Zuschauer steigert die Wahrscheinlichkeit von Ehescheidung 300%, wenn man das macht. Bei Männern ist das Zuschauen auf die Frauen. Bei Frauen mehr Erotiker. Das heißt, es gibt Dinge zu lesen und Diskussionen. Chatrooms. Wenn Menschen Pornografie zuschauen, dann erwarten sie noch mehr Erfüllung. Erfüllung von ihren Partner. Erfüllung, wozu ihr Partner oder Partnerin nicht fähig ist. Ein Studium unter Schüler in England hat herausgestellt, dass die Mehrheit von Schülern 13 Jahre alt oder älter schicken pornografische Bilder zueinander. Ab 13 Jahren die Mehrheit. Nach einem Studium von der Universität von North Dakota, 88% aller Pornofilmen beinhalten körperliche Aggression. Ich möchte, dass wir mal über Abraham denken. Gott hat zu Abraham gesagt, komme heraus aus deiner Stadt zu einem Land, das ich dir zeigen werde. Seine Stadt war Ur, Hochburg der Kultur in der damaligen Zeit. Aber auch in der Zeit war es Teil von Anbetung. Es wurde erwartet, dass Menschen zu den Prostituierten in den Tempel hingehen. Das war ein großer Teil von Anbetung. Stellt euch vor. Es ist kein Wunder dann, dass Gott zu Abraham gesagt hat, komm heraus. Komm heraus, es geht nicht da. Komm heraus, ich habe einen anderen Ort dir zu zeigen. Das war ein Grund, nicht alles, aber das war ganz gewiss ein Grund. Er kam heraus. Ich möchte, dass wir in 1. Mose Kapitel 12 mal schauen. 1. Mose Kapitel 12. Ab Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich werde dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dir zeigen, segnen, und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Stephanus, der Märtyrer, sagte, Gott hat ihm in Ur der Chaldäer gerufen, ist ihm erschienen und hat zu ihm gesagt, raus. Und er ist hinausgekommen. Und dann haben wir gerade gelesen, was für ein Segen und was für ein Plan Gott für Abraham gehabt hat und für sein Nachkommen. Was bekommen wir dadurch? Was wissen wir dadurch? Erstens, es gab die Nation Israel, die ein Licht war für Menschen in der damaligen Zeit. Es gab die Bibel. Wisst ihr, alle Bücher, außer zwei in der Bibel, wurden von Juden geschrieben. Die zwei waren Apostelgeschichte und Lukas, denn Lukas war höchstwahrscheinlich Proselyt und kein Jude. Als Segen. Die zehn Gebote sind durch Israel zu uns gekommen. Und schließlich Jesus Christus, unser Retter. Weil Abraham zugehört hat und gesagt hat, ich gehe hinaus, wie Gott mir gesagt hat. Deswegen, Geschwister, gibt es für uns heute Heil. Wenn Abraham nicht zugesagt hätte, dann hätten wir keine Gemeinde heute, keine Bibel heute. Es hing alles von diesem Gehorsam ab und dann könnte Gott wirklich etwas unternehmen. Merkst du, wie wichtig es für dich ist, auf Gottes Weisheit zuzuhören und nicht das zu tun, was alle andere in der Welt um dich herum, so kommt es einem vor, ist nicht wahr, aber es kommt einem so vor, alle andere tun das. Ja, warum? Dann ist es für mich so verkehrt, weil alle andere das tun. Deine Entscheidung, auf Gottes Weisheit zuzuhören und dich von solchen Sünden zu entfernen, hat Konsequenzen, die lange Zeit wirken und viel größer in der Auswirkung sind, als du überhaupt ahnen kannst. Höre auf Gott zu, wenn er zu dir sagt, schau weg, geh nicht hin. Du sollst damit nichts zu tun haben. Ehebruch, ob wir von geistigen Ehebruch sprechen oder von körperlichen Ehebruch sprechen, das ist kurzsichtig, kurzfristig. Aber die Auswirkung, und das ist dann der zweite Teil von meiner Predigt heute Morgen, die Auswirkung von diesem, die Auswirkungen sind dauerhaft. Und das ist, was wir zuhören sollen. Vers 26, denn der Preis für eine Hure geht bis zu einem Brot. Das heißt, du hast nicht mehr als das übrig. Du hast ein Laib Brot und das war's. Doch die Frau eines Mannes macht Jagd auf dein kostbares Leben. Wie gesagt, sie hat keine echte Liebe zu dir. Der Mann, der denkt, ich bin auf die Jagd. Aber die Tatsache ist, er ist Beute. Und jeder, der hineinkommt, Mann oder Frau, ist Beute. Diese Sünde fordert seinen Betrag. Ein Mensch bezahlt mit seinem Geld und bezahlt schließlich mit seinem Leben. Und dann sagt er in Vers 27, um das klar zu machen, der Salomo könnte so gut Dinge schildern, kann man Feuer wohl tragen in seinem Gewandbausch, ohne dass einem die Kleider verbrennen? Oder kann jemand wohl schreiten auf glühenden Kohlen, ohne dass er sich die Füße versenkt? So geht es auch dem, der hineingeht zur Frau seines Nächsten, keine bleibt ungestraft, der sie berührt. Merkst du den Vergleich? Erstens Schmerzen, zwar hart. Zweitens eine Wunde. Und dann drittens, endlich ist diese Wunde weg, aber eine Narbe bleibt. Das ist das, was geschieht. Das ist ein guter Grund, warum man sich davon entfernen soll, wegbleiben soll. Man muss einen Preis bezahlen. Ein Preis zu seinem Ruf, ein Preis zu ihrem Gewissen. Noch ein wesentliches Studium, ein wissenschaftliches Studium, Entschuldigung, zum Thema Pornografie. Und du fragst, warum, Jeff, sprichst du so viel von Pornografie? Ich spreche davon, weil es so gewaltig ist in unserer Gesellschaft. Deswegen. Was so viele Leute angetastet sind. Ein wissenschaftliches Studium herausgefunden, Pornografie ändert Erwartungen. Ändert Erwartungen so weit, bis du mit deinem Partner, Partnerin nicht mehr zufrieden bist und bis du mit dir selber nicht zufrieden bist. Wenn man mal darüber denkt, ist etwas doof, oder? Viele, die Ehebrechen machen, greifen danach zur Flasche wegen Schuldgefühl. Die biblische Bewertung von jemandem, der Ehebruch treibt, das finden wir in Vers 32. Wer aber Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, ist ohne Verstand. Nur wer sich selber vernichten will, der mag es tun. Plage und Schande nur findet er, und sein Schmach wird nicht mehr gelöscht. Das ist idiotisch. Okay? Das ist, was die Bibel sagt. Es fehlt ihm Verstand, wenn er so etwas tut. Aber Geschwister, lasst uns auch verstehen, das, was Jesus gesagt hat in Matthäus Kapitel 5, Vers 27 bis 28, vielleicht sollen wir das mal anschauen. Matthäus Kapitel 5, Vers 27 und 28. Vers 27 und 28, Matthäus Kapitel 5. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Aha. Okay. Das heißt, zu schauen und zu begehren in Gottes Augen ist das Gleiche. Gott sei Dank, die Auswirkung ist im Vergleich ganz gering. Aber wie Gott das sieht, du hast es bereits in deinem Herzen gemacht. Und wenn wir zurück zu Sprüche Kapitel 6 kommen, dann möchte ich euch sagen, ich habe das Jahrzehnte in der Vergangenheit auswendig gelernt. Das hat mich wirklich gepackt, als ich das gelesen habe. Ich habe es unterstrichen in meine englische Bibel damals. Ich habe später, als ich angefangen habe, mit der deutschen Bibel befreundet zu werden, das habe ich unterstrichen. Ich habe es auswendig gelernt und das hat mir so geholfen, Geschwister, wenn es um dieses Schauen und Begierden geht. Das hat mir so geholfen. Wer das tut, ist ohne Verstand. zur rechten Zeit. Danke. Und jetzt schauen wir die Reaktion von dem Ehemann an. Vers 35. Denn Eifersucht weckt die Zornglut des Mannes. Kein Mitleid verspürt er am Tage der Rache. Er nimmt keine Rücksicht auf irgendeinen Sühnegeld und willigt nicht ein, selbst wenn du die Bestechung häufst. Die Reaktion von dem Ehemann: er wird wütend sein. Du kannst dich darauf verlassen, er wird wütend sein. Ja, aber Jeff, was ist, wenn der Sünder sich entschuldigt? Er wird wütend sein. Ja, aber was ist, wenn der Ehemann, der betroffen ist, wenn er Christ ist, er so vergeben, was ist dann? Er wird wütend sein. Du kannst dich darauf verlassen und es wird eine lange Weile dauern. Und so sagt er: halte dich davon entfernt. Übrigens passiert mit einer Frau, die betrogen wird. Sie wird auch wütend sein. Was kann man dagegen unternehmen? Ich möchte einiges dann mal erklären, was uns eigentlich helfen wird dagegen. Nummer 1. Lese, lerne auswendig und beherzige Gottes Wort. Psalm 119, Vers 9. Psalm 119 und Vers 9. Lese, lerne und beherzige Gottes Wort. Psalm 119 und Vers 9. Wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein, indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Das heißt, er lernt das und er beherzigt das. Er wendet das an. Vers 11. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Das heißt, er hat sich angestrengt, um Teile von Gottes Wort auswendig zu lernen, hat es auswendig gelernt und das bewahrt ihn vor der Sünde. Bewahrt eine Frau vor der Sünde. Geschwister, wenn jemand in diese Sünde von Ehebruch hineinkommt, es ist nicht, als ob das plötzlich passiert. So geht es nicht. Es ist ein langer Weg dorthin. Du kannst das in dem Leben von Simson lesen, wie er Schritt für Schritt weiter die Versuchung nachgegangen ist. Es gibt eine Vorbereitung. Menschen, die Pornografie anschauen, das wird Probleme geben. Menschen, die in Chatrooms kommen und miteinander über alles sprechen, mit jemandem, der überhaupt nicht zu denen gehört. Das wird zu Sünde führen. Menschen kommen zu mir oder sind zu mir gekommen. Wenn du in der Seelsorge bist, dann hörst du das mehr als einmal. Wir haben Alkohol getrunken, wir haben miteinander getanzt und dann ist später Ehebruch passiert. Unvernünftig. Es ist, Geschwister, ein langer Weg hin, bis der Mensch das tut. Und wie kann ich mich davor bewahren? Lese und beherzige Gottes Wort. Es wird dich bewahren. Gottes Wort spricht dich an und du weißt, das ist nicht für mich. Zweitens, Reinigung. Denn die Tatsache ist, viele von uns haben gesündigt. Wenn nicht körperlich, dann in dem Herzen, dann in Gedanken. Wir haben Dinge angeschaut, wir hätten es nicht anschauen sollen. Und ich fühle mich schuldig, was soll ich dann tun, was kann ich machen? 1. Johannes, Kapitel 1 und Vers 9. 1. Johannes, Kapitel 1 und Vers 9. Ein Bibelvers, das du auswendig lernen sollst. Okay? 1. Johannes, Kapitel 1 und Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, uns die Sünden zu vergeben und uns zu reinigen von aller Ungerechtigkeit. Du kommst zu dem Herrn und du sagst, Herr, das war verkehrt von mir, es tut mir leid. Und weißt du was? Er reinigt dich. Der Teufel möchte, dass du denkst, jetzt ist vorbei. Du wirst nicht weiter für den Herrn leben, du kannst nicht mehr etwas für den Herrn tun. Aber das ist nicht, was Gottes Wort sagt. Gottes Wort sagt, dass wenn du sündigst, du bringst das vor dem Herrn und du sagst, Herr, das war von mir verkehrt. Es tut mir leid. Und er wird dir vergeben. Jedes Mal. Auch wenn das nicht das erste Mal war, dass du dafür um Vergebung gebeten hast. Das ist Nummer 2. Reinigung. Nummer 3, Römer Kapitel 12, Verse 1 bis 2. Römer Kapitel 12, Verse 1 bis 2. Römer Kapitel 12, Verse 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leibe darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und ich möchte, dass wir auf ein paar Worte fokussieren. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Sollen wir verstehen? Die Welt neigt sich nicht vor Gott und sagt, oh Gott, was du auch immer sagst, das möchte ich tun. Die Welt ist unter die Macht Satans. Und das, was sie meinen zu tun, das kommt nicht aus Gottes Wort. Ihre Maßstäbe sind nicht hier von der Bibel. Sie sind ganz anders. Aber meins und deins, das ist Gottes Wort. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Mark Boyd und ich, wir haben diese Woche miteinander gesprochen und ich habe ihm gesagt, was mein Thema ist für Sonntag. Und er hat mir gesagt, ja, das war mein Thema bei der Jugendfreizeit für eine Stunde. Hat praktisch die gleichen Dinge zu den Jugendlichen gesagt, die ich heute Morgen zu euch allen sage. Und es ist so oft der Fall, dass Christen meinen, ja, kein Ehebruch. Aber, naja, da können wir andere Dinge tun. Wir können etwas locker mit Dingen umgehen. Und ich möchte euch sagen, nein, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Ihre Maßstäbe sind nicht dein Maßstäbe. Wie du dich benimmst jetzt, kann deinen Weg in der Keuschheit oder Unzucht bestimmen. Der Mensch, der Ehebruch begeht, der ist unvernünftig, kann man sagen. Das ist nicht das einzige Problem, aber es ist auf jeden Fall unvernünftig. Und was sagt Gottes Wort am Anfang von den Sprüchen? Warum ist es geschrieben? Damit du besonnen sein wirst. Damit du besonnen sein wirst. Und das ist das Leben, das wir nachstreben sollen. Besonnen zu sein. Letzter Punkt. Wieder in 1. Johannes. Okay, wir waren in 1. Johannes, wir kommen noch einmal dorthin. 1. Johannes, Kapitel 3. 1. Johannes, Kapitel 3. Und ich fange mit Vers 28, Kapitel 2 an. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, das ist Jesus, damit wir, wenn er geoffenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht von ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Wenn er wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es, deswegen erkennt uns die Welt nicht und weil sie ihm nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Wenn die Welt über die Wiederkunft Jesu Christi lacht, brauchst du nicht beunruhigt zu werden. Halte deine Hoffnung fest. Beschäftige dich damit in deinem Herzen. Mein Herr kommt bald und ich möchte bereit sein. Du wirst rein gehalten dadurch. Wir haben vieles gesagt heute Morgen über eine Sünde, wie man das vermeiden kann. Und wie wir dadurch in Gottes Wort geholfen werden. Ich möchte vorschlagen, Geschwister, ich denke, es wäre für uns gut, wenn in der Zukunft die Männer einen Tag für sich oder einen Nachmittag für sich hätten zusammenkommen und das Thema miteinander besprechen. Und wenn die Frauen an einem Tag in den kommenden Monaten einfach zusammenkommen, nur Frauen, und dieses Thema miteinander besprechen. Ich denke, es würde uns gut tun. Das wäre ein Schritt weiter in der guten Richtung, die Sprüche uns ansagt. Wir wollen beten. Himmlische